heute ist, Jesus will dir dienen. Eigentlich denken wir müssen Jesus dienen, oder wir müssen Gott dienen, oder wir müssen dem Heiligen Geist gehorchen. Nein, der Heilige Geist will uns dienen, Jesus will uns dienen, und der Vater im Himmel will uns dienen. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Von dir leben wir. Halleluja. Ich will heute über den Gottesdienst sprechen. Was ist ein vernünftiger Gottesdienst? Vernünftiger Gottesdienst ist nicht nur, dass wir zusammenkommen, sondern dass Gott uns begegnet, dass Gott uns berührt, dass wir den Herrn erleben, dass wir nach Hause gehen und sagen, ich bin dem Herrn begegnet. Herr, im Glanz deiner Majestät bin ich eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Ich lade dich ganz herzlich ein. Am Mittwoch wird das Thema sein Müllabfuhr. Entrümpelung. Und es entrümpele deine Seele. Du glaubst gar nicht, das haben wir jetzt auch gestern festgestellt in der Predigt und so weiter, was sich da ansammelt. Weißt du, wir sind alle Messis. Wir sammeln so viel, wie alles Mögliche, anstatt dass wir loslassen, losgehen. Nein, wir sammeln immer mehr und es wird von Tag zu Tag immer mehr. So, was wir erleben, was wir erfahren und dergleichen. Entrümple deine Seele wird das Thema sein. Dann am Freitag wird das Thema sein, Gottes Worte in deinem Mund. Pass auf, was du sprichst. Pass auf, was du sagst. Pass auf, was du denkst. Deine Worte sind Mächte. Deine Worte können Dämonen sein oder deine Worte können Heiliger Geist sein. Je nachdem, was du aussprichst, was aus deinem Herzen rauskommt. Die Bibel sagt, was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Pass auf, also lieber nichts sagen. Und deshalb, man muss über jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen. Denk drüber einmal nach, über jedes unnütze Wort, was man zu viel gesagt hat. So, Gottes Worte in deinem Mund, rede nur das, was Gott gesagt hat, was Gott dich sagen lässt und nicht drüber hinaus. Und wenn Gott aufhört, mit dir zu sprechen, hör du auf zu sprechen. Denn das ist wichtig, dass wir aufpassen, dass wir nichts Unnötiges sagen, Unbrauchbares sagen, Unnützes verkündigen. So, am Samstag wird das Thema sein, erblicke Gottes Herrlichkeit. Wir haben von der Majestät gesungen heute. Herr, im Glanz deiner Majestät, da beten wir dich an, da preisen wir dich, da sind wir happy. Erblicke die Herrlichkeit Gottes und die kannst du überall erblicken. Schau dir eine Sonnenblume an. Schau dir irgendetwas anderes, eine Schneeflocke. Jede Schneeflocke ist ein Wunder. Schneide einen Apfel auf und du wirst sehen, wie wunderbar dieser Apfel ist, gewachsen, der schmeckt. Da brauchst du nicht den Arzt und den Apotheker zu fragen. Verstehst du, da ist alles schon drin. Alles gut verpackt, nicht zu viel und nicht zu wenig. Also ich möchte einfach hereinladen in die Herrlichkeit Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes ist überall, bei jedem Atemzug. Was glaubst du, bei jedem Wassertropfen, was da für Geheimnisse drin sind im Wasser. Das Leben kommt aus dem Wasser, nur nebenbei. Erblicke Gottes Herrlichkeit. Und da wirst du so dankbar sein, da wirst du nicht unnötig eine Ameise töten. Da wirst du nicht unnötig Tiere töten und quälen und so weiter. Da wirst du sehen, das sind alles Lebewesen. Ich kann die Tiere nicht schaffen. Ich kann Plastiktiere machen. Verstehst du, das kann ich. Oder aus Metall oder aus Stein. Aber Lebewesen, die leben, die funktionieren, die ihren Weg gehen und sich mehren und was weiß ich, das kann ich nicht machen. Als kleiner Bub, ich war so dumm, bin heute vielleicht auch noch dumm, aber trotzdem, ich war so dumm, ich habe aus London, also ich, so Partnerschaft, so ein Mädchen hat mir dann so Sachen geschickt, so Brieffreundin, hat mir ein Metallauto, Zinkauto geschickt. Und meine Mutter hat Kartoffeln und so weiter in die Erde gepflanzt. Und ich habe gedacht, wenn ich das Auto auch in die Erde vergrabe, da werden Autos wachsen. Oh, das ist naiv. Verstehst du? Das ist nicht Natur. Natur vermehrt sich, Natur wächst sich. Verstehst du? Und ich warte noch bis heute, bis dieser Zinkauto aufgeht. Verstehst du? Da war nichts dabei. Also, was der Mensch schafft, geht nicht auf. Aber das, was Gott macht, das funktioniert, das geht auf und das entwickelt sich. So, das sind nur die Themen. Ich lade dich also ganz herzlich ein. Am Sonntag werde ich über das Überwinderleben sprechen. Was erwartet einen Überwinder? Ich sagte unheimlich viel. Und wann erwartet den Überwinder die Krone des Lebens? Das Glück, der Sieg, der Triumph. Das erwartet einen Überwinder. So, das sind die Themen. Herzlich eingeladen. Kommen musst du selber. Ich kann dir nicht das nach Hause bringen, aber ich kann dir eines empfehlen. Klick ins Internet rein, geh auf unsere Homepage www.matur.net und da wirst du was ganz Nettes finden. Gott segne dich. So. Gott will dir dienen, ist mein Thema. Gott will über dein Denken und Vermögen hinaus wirken. Er gibt ein gerüttelt und ein geschüttelt Maß. Also Gott ist ein großer Gott und Jesus will dir dienen. Jesus kam in diese Welt, um den Willen Gottes zu tun, um den Willen Gottes an dir und an mir zu vollbringen. Jesus kam deshalb in der Welt, in diese Welt, um die Gewalt des Bösen zu brechen. Erlöse uns von dem Bösen, habe ich gestern erwähnt. Erlöse uns von dem Bösen. Und du fragst, wo ist der Böse? Das ist nicht im Parlament. Der Böse sitzt nicht in der Hölle. Oder der Böse sitzt nicht irgendwo im Gefängnis. Der Böse sitzt in dir und in mir. Das ist das Schlimme. Und von diesem Bösen in mir, erlöse, Herr, von diesem Übel. Übel. Früher hat man Übel gesagt, aber heute sagt man das Böse, aber es ist das Gleiche. So, Jesus kam, um die Macht Satans zu brechen, uns aus dem Teufelskreis herauszuholen. Das war keine einfache Sache. Er hat alles dran gesetzt und einfach, ja, mit Gewalt uns aus der Macht Satans entrissen. Aber ich muss dir eines sagen, was ich festgestellt habe, obwohl mich Jesus erlöst hat und obwohl ich die Heilsgewissheit habe, aber eines ist, Satan lässt mich nicht in Ruhe. Der lässt mich nicht gehen. Ich würde gerne satansfrei leben. Aber du begegnest ihn auf Schritt und Tritt. Okkultes, dämonisches, negatives, pessimistisches, überall ist es da. Der Teufel ist so hartnäckig wie der Pharao einst in Ägypten mit den Kindern Israel. Ja, ihr könnt gehen, aber lasst eure Frauen hier. Ihr könnt gehen, lasst eure Kinder hier. Ihr könnt gehen, aber lasst eure Vieh hier. Ihr könnt gehen, aber lasst euer Besitz da. Verstehst du? Nein, keine Klaue soll zurückbleiben. Und das ist Erlösung, dass nichts zurückbleibt. Nicht einmal eine Haarlocke. Gott will uns erlösen. Und es hat damals bei Pharao 10 Plagen gebraucht, bis der einfach das Volk Gottes ziehen ließ. Und was glaubst du, wie viele Plagen um uns herum passieren müssen, bis wir endlich rauskommen und das werden, was der liebe Gott von uns haben will? Erlösung. Herr, du hast mir mit, oder da betet einer, Herr, du hast, oder Herr, ich habe mit meinen Sünden dir viel Arbeit gemacht, viel Mühe gemacht, mit meinen Sünden, mit diesen bösen Dingen in mir. Du denkst, ich bin schon gut, ich war schon immer christlich. Nein! Selbst wenn du Christ bist, bist du noch lange nicht christlich. Da sind noch so viel wilde Triebe. Und wir haben gestern auch gehört und hör dir die Predigt von gestern an. Nicht der ist Jude, der äußerlich sagt, ich bin ein Jude. Du kannst Wikingerblut in dir haben. Oder Eselsblut oder was weiß ich. Aber der, der innerlich beschnitten ist, der innerlich von Gott berührt ist, der innerlich von Gott verwandelt ist. Und das ist das Werk Gottes. Also Jesus kam uns zu erlösen und die Werke Gottes an uns zu vollbringen. An dir und mir. So, das ist, er kam in diese Welt, um einfach eine ganze Sache mit uns zu machen. Und lass mein Volk gehen. Lass den Matutis gehen. Lass meine Brüder, meine Schwester gehen. Deshalb sind wir hier. Diese Art von Befreiung, die Jesus vollbringt oder damals Moses in Ägypten vollbracht hat, das ist nichts für schwache Nerven. Entschuldigung. Wenn du schwache Nerven hast, leicht, sanft beseitet bist und gleich empfindlich bist, ist nichts für dich. Dann solltest du nicht mehr anhören, dann solltest du nach Hause gehen und mal schlafen, dass die Nerven ein bisschen dicker werden. Und fester und stabiler. So, die Befreiung ist nichts für schwache Nerven. Wenn Gott anfängt an dir zu arbeiten, du, dann denkst, lieber Gott, mit mir ist bald aus, mit mir ist ganz bald vorbei. Ich schaffe es nicht. Es geht nicht. Das ist zu viel. Was verlangst du alles von mir? Was soll ich alles? Das verlangen gewaltige Anstrengung, so eine Geiselbefreiung. Hast du schon mal so im Fernsehen gesehen, eine Geiselbefreiung, was da war? Da fliegen Fetzen, da passieren große Dinge, da werden Spezialkräfte eingesetzt und spezial ausgebildete Leute und da musst du gehorchen, was sie da sagen. Ich werde nie vergessen, die erste große Geiselbefreiung, die ich hier im Fernsehen gesehen habe, hat mich bewegt, das war in Mogadischu. Diese Befreiung, da kommen die Israelis und fliegen runter auf dem Flughafen ganz schnell, innerhalb von 40 Minuten war der ganze Spuk vorbei. Dann dringen sie in das Flugzeug rein, zünden ein paar Lichtraketen oder und so weiter und dann sagen sie auf Hebräisch hinlegen und der, der auf Hebräisch konnte, der lag auf dem Boden und alle anderen wurden erschossen. Das waren die Terroristen. Verstehst du? Das war eine Befreiungsaktion und deshalb, du musst die Sprache des Himmels verstehen. Verstehst du? Hinlegen. Und genau das ist, wie Gott uns befreit. Nicht dieses Stockholm-Syndrom. Das Stockholm-Syndrom, weißt du, was das ist? Da haben die Terroristen und die Geiselnehmer, die Geiseln, die haben zusammengearbeitet. Verstehst du, das war das Stockholm-Syndrom. Und das passiert so oft, oh ja, der Teufel ist gar nicht so schlimm. Der meint es auch gut, verstehst du? Der hat ja uns auch lieb. Und der, guck mal, der hat ja auch gesagt, mach auf die Steine Brot oder spring runter, der Herr wird, der kennt ja auch die Bibel. Es ist gefährlich, dieses Stockholm-Syndrom zu haben. So, gehorche der Stimme Gottes, Geiselbefreiung, Das ist nichts für Populisten, ahnungslose Weichlinge und Feiglinge, eine ganz harte Sache. Und das ist genau das, was mit unserem Leben passiert. Als ich getauft wurde, habe ich gedacht, lieber Heiland, das ist so schön, jetzt kriege ich den Heiligen Geist und dann gehe ich gleich in den Himmel. Denn das war so die Reihenfolge in der Bibel. Und was ist passiert? Der liebe Gott hat mich noch 50, 60 Jahre gelassen. Ich bin immer noch da. Und mir ist gar nichts erspart geblieben. Und als ich nach der Taufe zurückkam und dachte, jetzt muss ich überall erzählen, Jesus ist Herr, er ist mein König und so weiter, die haben gesagt, du spinnst. Du bist verrückt, meine Kumpels, meine Freunde, die haben mich nicht verstanden. Geiselbefreiung. Die Welt versteht dich nicht. So, eine Geiselbefreiung braucht einen erfahrenen Einsatzteam, die vor nichts zurückschrecken, gebildet sind und Übung haben, die richtigen Waffen haben. Denn es geht um Seelen der Hölle zu entreißen. Menschen der Hölle zu entreißen. Und das ist knochenharte Arbeit, seelenharte Arbeit für den Herrn Jesus auf jeden Fall gewesen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war sein Schlachtruf. Und der hat uns aus der Hölle befreit. Er hat das Gefängnis gefangen genommen. Er hat echte Gewalt angewendet. Denn der Teufel versteht keinen Spaß, macht keine Kompromisse und er gibt nicht auf. Er gibt nicht auf. Und da sehe ich, was, als der Herr Jesus die Erlösung vollbracht hat, dann solltest du denken, jetzt schreien sie alle Halleluja. Nein, die verstecken sich aus Angst vor den Juden. Erst jetzt beginnt der Ernst des Lebens für die Jünger. Erst jetzt, oh Gott, wissen das die Nächsten, die dran sind und dran glauben müssen. Wenn du erlöst werden willst, solltest du erfahren, und deshalb hören wir gut zu heute Morgen, dann musst du erfahren, auf was du dich einlässt. Der Herr beginnt dich zu rütteln. Der Herr beginnt dich zu halten. Verstehst du? Und wenn der Herr dich hält, weißt du, dann zieht am Fußend der Teufel dich. Der Herr hält dich fest. Der Herr trägt dich. Aber der Teufel gibt dir keine Ruhe. Da gibt keine Ruhe. Da kommen die Gesetzlichen, da kommen, was weiß ich, die ganzen Geister, die ausgezogen sind, die kommen zurück. Und wenn du erlöst wirst, und du bist erlöst, jedes Kind Gottes, das getauft ist, das den Heiland im Herzen aufgenommen hat, ist erlöst. Aber der Teufel ist auch ausgefahren. Und dann geht er fort und nimmt 7 andere Geister, die schlimmer sind wie er selbst. Und dann kommt er und dann rüttelt er und schüttelt und versucht alles Mögliche anzusetzen, um dich wieder zu Fall zu bringen. Also Erlösung. Erlösung geschieht nicht ohne Schock und Traum. Ich dachte, es ist Herrlichkeit, mit dir zu gehen. Aber was ist jetzt los? Wo ist die ganze Herrlichkeit? Im Glanz deiner Majestät haben wir gesungen. Verstehst? Aber was dann passiert? Da werden die Wasserhähne abgedreht. Da wird Strom abgeschaltet. Geistlich meine ich. Verstehst? Da geht es drunter und drüber. Während der Erlösungsphase wird ganz schön dunkel. Denk an Israel, wie dunkel es da geworden ist, dass man Finsternis, dass das ganze Land bedeckt, Heuschrecken und Ungeziefer ist nur noch rumgeflogen, die Heuschrecken kamen und es hat gehagelt, geblitzt und gedonnert. Hat ganz schön die durcheinander gewirbelt und die müssen schön brav sitzen. Und dann zuletzt, zu guter Letzt, mussten sie die Tür noch mit Blut bestreichen. Das war Erlösung. Verstehst du? Noch ein Lamm schlachten und dann zu sitzen, Koffer gepackt, marschbereit. Weißt du, das Volk Gottes wird ganz schön durcheinander gewirbelt, wenn es um die Erlösung geht. Träum nicht, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Ja, es ist Herrlichkeit, stimmt. Gottes Herrlichkeit ist mit uns. Gott segnet uns, Gott bestätigt unser Leben, aber ich habe keine Ruhe. Erst wenn ich im gelobten Land bin, dann darf ich Sabbatruhe haben. Während der Erlösungsphase, da musst du die Nerven bewahren, ruhig bleiben. Und erst hören, wenn Moses sagt, jetzt, durch das Signal, durch den Hörnerschall oder was auch immer ist. Du musst auf die Anweisung der Befreier konsequent hören und sie befolgen. Oder du wirst vielleicht mitgerissen, gehst mit verloren. Wenn du erweckt bist, wenn du die Erweckung erlebt hast, dann kannst du nicht mehr schlafen. Weißt du, Herr, erwecke, schick Erweckung. Die Leute haben keine Ahnung, was Erweckung ist, die für Erweckung beten. Weißt du, wenn du für Erweckung betest, weißt du, was da kommt? Gericht, Plagen. 10 Plagen mindestens. Aber die 10 Plagen werden dann dem Volk Gottes ersetzt. Die bekommen 10 Segnungen in der Wüste. 10 Segnungen. Manna, Wachteln, Wasser, die Wolkensäule und so vieles andere. was der Herr einem entschädigt. Aber zuerst mal 10 Plagen. 10 Plagen. Und nicht nur das, sie kriegen auch 10 Segnungen im gelobten Land, nachher, nachdem sie den Jordan überschritten haben. Weißt du, du wirst doppelt vom Herrn entschädigt, aber zuerst mal 10 Plagen. Du wirst irdisch entschädigt, materiell entschädigt, sichtbar entschädigt, aber du wirst auch geistlich im gelobten Land. Da geht es von Sieg zu Sieg. Da wird sogar die Sonne und der Mond aufgehalten. Das ist die Herrlichkeit nachher. Aber zuerst einmal, diese Geiselbefreiung, da kostet alles. Da geht es nicht zimperlich zu. Und, ich weiß, da erschrickst du. Plötzlich wird das Leben schwer. Plötzlich mussten die Israeliten, als es hieß, wir ziehen aus. Plötzlich haben sie keinen Stroh mehr bekommen. Mussten sie selber Stroh sammeln. Der Druck wurde größer. Wenn du sagst, ich bekehre mich, ich lasse mich taufen, ich gehe den Weg mit dem Heiland, ich folge Jesus nach, dann musst du selber Stroh sammeln. Dann musst du selber dich begeistern. Da gibt es keinen Stroh für deine Ziegeln da, die du die Norm aufbringen musst und produzieren musst. Die musst du jetzt selber suchen. Und dann mehr, sogar das Doppelte müssen sie leisten. Für sich und noch was, was weiß ich, für die anderen. Also, es gibt eine ganze Menge. Die Erlösung ist nicht einfach. Jesus kam uns zu erlösen. Wir singen, wir freuen uns. Der Heiland ist da, Lob und Dank. Aber wenn die Erlösung beginnt, dann ist der Teufel los. Denk, als Lot aus Sodom rausgeführt wurde. Denk an diese Geschichte. Ich denke jedes Mal, Lot, was ist mit dir los? Verstehst du, er sitzt da und plötzlich kriegt er himmlischen Besuch. Es ist gefährlich, Geschwister, himmlische Besuche zu empfangen. Wenn die Engel Gottes kommen, da kommen diese Leute von Sodom und stürmen die Tür. Gebt uns die Männer raus. Wir wollen Sex mit ihnen haben. Und was alles, was sie wollten, verstehst du? Das war es, was sie wirklich wollten. Und da muss der Herr sogar die Leute draußen mit Blindheit schlagen, dass sie die Tür nicht mehr finden. Das erlebst du, wenn du mit dem Kind, wenn du Kind Gottes wirst, wenn du in diesem Erlösungsprozess drinsteckst, der Herr schlägt deine Nachbarn mit Blindheit. Die sehen gar nicht, dass es dich gibt. Die bemerken gar nicht, dass du existierst. Verstehst du, die haben dich abgeschrieben. Die Tür ist zu. Die versuchen in allen Ecken, die versuchen bei dir einzudringen, dann rufen sie dich an, dann schreiben sie dir einen Brief, dann klopfen sie an deine Tür. Du bist nicht erreichbar. Nicht zugänglich. Warum? Der Herr sagt, ich baue eine freudige Mauer um dich. Kinder Gottes, die Erlösung ist so zwiespältig. Auf der einen Seite ist ein Kampf, ist Stress. Du hörst es poltern draußen. Aber der Herr sagt, bleib ruhig. Lass den Mob toben. Lass den ganzen Aufstand, lass den Teufel wüten, lass ihn spucken. Weißt du, gib die Engel Gottes raus. Die wollten nicht an Lot sich vergreifen. Der Lot hat sie nicht interessiert. Der war sowieso ihr guter Mann. Aber die Engel, gibt uns die Engel raus, damit wir an ihnen uns versündigen und den Mutwillen treiben. Weißt du, die wollen, dass du Jesus rausgibst. Das ist nämlich im Erlösungsprozess. Der Teufel arbeitet an dir, dass du Jesus absagst, dass du nicht mehr auf sein Wort hörst, dass du auf Gott gar nicht eingehst. Gib uns Jesus raus. Sag deinem Gott ab. Dann geht es dir wieder gut. Du sollst also wissen, die Bösewichte geben nicht Ruhe. Die wollen den Erlöser, die Erlösung haben. Die Engel Gottes, die Lot aus Sodom und Gomorra raus wird. Und der Lot beeilt sich nicht. Oh, er sagt, ich bin zu alt, ich bin zu schwach, ich kann nicht mehr rennen. Herr, was soll ich machen? Und dann nehmen die Engel ihn am Kragen, steht wörtlich in alte Übersetzungen. Und der Herr nahm ihn am Kragen, oder die Engel nahmen und führten ihn raus. Lot, jetzt geht's, lass alles stehen, vergiss alles. Das ist Erlösung. Alles stehen lassen, loslassen, alles aufgeben. Raus, du und deine Familie. Und schaut euch nicht um. Schaut euch nicht um, schaut nicht, was ihr jetzt verliert. Das ist alles nur Bagatelle, das ist nur Ramsch. Wichtig ist, dass euer Leben gerettet wird. Erlösung, was ist das? Der Teufel will mit aller Macht die Erlösung verhindern. Gottes Wirken aufhalten. Der fleischliche Mensch versteht nicht. Also weißt, ihr rackert euch da ab. Und so weiter. Der materialistische Mensch sucht nur einen bequemen Weg. Der versteht das nicht. Aber lass alles los. Nur dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Nur dann wirst du selig. Lass alles stehen. Denk an die Geschichte mit dem reichen Jüngling. Herr, was muss ich tun, um selig zu werden? Was muss ich tun, um erlöst zu werden? Halte die Gebote. Ja, das mache ich. Und dann als zweite Lektion, verkaufe alles Gut, das kann ich machen. Gut, dann habe ich Geld, kann ich woanders was erwerben und kaufen. Nein, und gib das Geld den Armen und komm und folge mir nach. Schmeiß das Geld ins Wasser. Oder verbrenn es oder was weiß ich. Gib das Geld den Armen und dann komm und folge mir nach. Und was sagen dann die Jünger, als sie sehen, dieser Jüngling geht traurig davon und sie können nicht fassen und sagen, Meister, wer kann überhaupt noch selig werden? Erlösung ist kein Spaziergang oder klein flanieren da irgendwo. Erlösung ist ein Kampf. Wer kann noch selig werden? Und ich möchte hier das ganze Evangelium predigen und nicht nur bestimmte Teilwahrheit. Ich könnte euch heute Morgen eine Predigt halten. Lasst uns jubeln und preisen den Herrn. Lasst unsere Hände hochheben und einfach wedeln und Wind machen ein bisschen. Weißt du, aber das wird uns nicht weiterhelfen. Eines Tages stehen wir vor dem Thron Gottes und dann sagst du, Matthäus, du hast uns nicht die Wahrheit gesagt. Oder hast nur Teilwahrheit gesagt, du hast uns nur jodeln lassen. Verstehst du? Uns jubilieren. Aber du hast uns nicht die Wahrheit gesagt. Am Ende der Reise würdest du mich verfluchen. Deshalb, ich möchte einfach alles sagen, was in meinem Herzen ist, was ich noch loswerden kann und darf. Und du hörst hier an dieser Stelle bestimmte Wahrheiten, die du sonst wahrscheinlich nirgendwo hörst oder kaum noch hörst. Das erfahre ich zumindest, dass die Leute mir schreiben. Viele Frommen glauben nämlich an einen falschen Jesus, der gar nicht so in der Bibel drinsteht, der nur Kranke heilt, mühselig und beladene entlastet. Nein, dieser Heiland nimmt uns alles und er gibt uns alles. Das ist Jesus. Nimmt uns alles und er gibt uns alles. Dieser verdrehte Jesus, den viele haben, so nur Segnungen, nur das Geld zu vermehren und so weiter, diesen Jesus haben die Apostel uns nicht verkündigt. Und diesen Jesus haben wir nicht kennengelernt. Die sagen, wir haben ihn ganz anders gesehen. Dass sogar Petrus den Herrn verleugnen muss, so einen Menschen kenne ich gar nicht. Das ist Erlösung. Der Weg der Erlösung ist, dass du Jesus gar nicht mehr erkennst. Ist das wirklich der Herr? Wir müssen uns hier einfach die Frage stellen, kennen wir Jesus? Die Frage habe ich gestern euch gestellt auch. Kenne ich Jesus? Ist mein Jesus der echte Jesus? Oder ist es eine Fälschung? Ein falscher 50er? Heute gibt es noch heute falsche 50er? 100er oder 200er oder 500er? Verstehst du? So gefälschte Jesus. Und dieser gefälschte Jesus, der hat sich selbst vor sich selbst sogar gewarnt. Er sagte, Matthäus 25 und 24 und so weiter, es werden viele Leute kommen und sagen, hier ist Jesus, da ist Jesus, dort ist Jesus, da ist Jesus. Glaubt dem ganzen Quatsch nicht. Der ist nirgendwo. Verstehst du, der ist nicht da. Das ist alles nur ein frommer Spuk. Hier ist Jesus, da ist Jesus. Da, Konferenz in Leipzig, da, eine Konferenz in Frankfurt, da, eine Konferenz, was weiß ich, in Moskau, New York. Vergiss es. Der Herr Jesus ist nicht auf den Konferenzen. Weißt du, wo der Herr Jesus ist? Am Kreuz. Dort begegnest du Jesus. Und dieses Kreuz ist uralt, verwittert und was weiß ich. Und Matthäus 24, Vers 23 heißt es, wenn sie euch sagen, siehe, hier ist Christus, dort ist Christus, da sollt ihr nicht glauben. Du sollst zweifeln, sollst Fragezeichen machen, ganz groß. Das sollt ihr nicht glauben. Dieser Jesus funktioniert nämlich nicht. Hier ist Christus, da ist Christus. Im Glanz deiner Majestät haben wir gesungen. Verstehst du? Jesus ist ganz woanders. Das sind oft vielfach nur fromme Versprechungen. Sesam, öffne dich, verstehst du? Jesus. Und wir rufen den Namen des Herrn an und passiert gar nichts. Da geht noch die Klappe zu. Statt dass Sesam, öffne dich passiert, dass ein Wunder geschieht. Weißt du, wenn wir den falschen Gott haben, funktioniert es nicht. Die Baalspriester auf dem Karmel da beim Elia, als der Elia dem Herrn einen Altar baute, weißt du, bei dieser Geschichte, der Baal, weißt du, dieser Baal ist kein ungewöhnlicher Gott gewesen, also kein Teufel, kein Dämon. Manche Leute glauben, das wäre ein Dämon. Der Baal heißt der Herr, verstehst du? Der Herr. Und dann haben sie geschrien, Herr, 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 Herr. Aber der Herr hat nicht mit Feuer geantwortet. Der hat sich nicht einmal bewegt. Dann kommt dieser Elia und dann sagt er, vielleicht müsst ihr ein bisschen lauter beten, vielleicht ist er jetzt gerade im Urlaub, vielleicht schläft er gerade, vielleicht macht er mal Siesta. Herr, Herr, Baal heißt Herr. Eigentlich, auch anders hat man dann nachher später übersetzt, Fliegengott. Herr, Herr, Herr. Und was sagt Jesus? Es werden nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, ins Reich der Himmel kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Aber wie komme ich zu dem Willen Gottes? Das ist eine große Frage. da denken wir jetzt immer wieder, weißt du, ja, Herr Jesus, oh, ich hab dich lieb. Wir beten unser Tischgebet oft, verstehst du, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was uns begegnet, aber bereitet hast, verstehst du, komm Herr Jesus, sei unser Gast. Ein Gast, wenn er 4 Tage da ist, da wird er problematisch. Nach 3 Tagen soll er gehen. Sonst geht er uns auf die Nerven. Weißt du, Herr Jesus, fühl dich bei mir wie zu Hause. Dann sagt er, hier, der Stuhl muss weg, die Bilder müssen ab, und das muss alles umgestellt werden, wir müssen die Wohnung neu streichen und tapezieren, da kommt neuer Boden rein. Verstehst du, wenn ich der Herr bin, dann habe ich auch das Kommando. Und die Frage ist, ist der Herr nur noch Herr, so Herr Matutis, Herr Müller, Herr Meier, oder ist er wirklich der Herr meines Lebens? Na gut, ich habe mich bekehrt. Und durch den Heiligen Geist kannst du nur Herr sagen. Ohne den Heiligen Geist kannst du gar nicht den Herr, Jesus Herr nennen. Weißt du, sonst ist nur ein frommes Schild. CDU, CSU, bibeltreue Christen, was weiß ich, welche Partei auch immer ist, alles nur christlich, christlich, christlich. Ist nur ein Aushängeschild, nur Reklame, netter Gast, ja. Gut für die Werbung. Aber was der Geist Gottes euch sagt, der Heilige Geist wird mich verklären. Verstehst du? Und da erfährst du, durch den Heiligen Geist erfährst du einen total anderen Jesus. Verkaufe alles, was du hast. Komm und folge mir nach. Weißt du, und was ist bei den Aposteln passiert? Und sie verließen den Vater. Kein Wunder, dass die Schwiegermutter von Petrus Kopfschmerzen bekommen hat und Fieber. Meine Tochter, das ist kein Mann mehr, der rennt dem Herrn Jesus nach. 3 Jahre lang in der Ausbildung, da verstehst du? Das ist Jesus, komm und folge mir nach. Oder Matthäus, könnte auch Matthäus heißen. Komm, folge mir nach. Und er verließ seinen Zoll, seinen ganzen Kasten, sein Geld und so weiter. Und folgte Jesus nach. Das wurde dann dieser Matthäus in der Bibel. Oder wenn ihr dann denkt an viele anderen. Zachäus, steig eilends hernieder, ich muss in dein Haus einkehren. Und dann kommt der Herr Jesus in das Haus von Herrn Zachäus, diesem Oberzöllner. Und was passiert? Der Herr Jesus sitzt nur ganz still. Der Herr Jesus muss eigentlich, wenn der Herr Jesus in unser Leben hineinkommt, muss uns gar nicht viel sagen. Du weißt ganz genau, wer und was Jesus ist. Du musst niemand Jesus erklären. Weißt du, jeder Heide weiß, wer Jesus ist. Jeder Heide. Da muss nicht christlich sein. Die Kommunisten wissen ganz genau, wer Jesus ist. Der sitzt nur da. Und Herr, soll ich jemanden betrogen haben? Ich gebe 4-mal zurück. Und ich will den Rest meines Vermögens in Arme geben. Der Herr Jesus hat noch nichts gesagt. Und erst als der Herr Jesus nachher aus dem Haus geht, in diesem Hause ist Heil widerfahren. Denk drüber nach. Christenheit, wenn ich heute die Christenheit anschaue, geht es mit der wahrscheinlich wie dem Herrn Jesus. Ich muss anfangen zu heulen. Weißt du, die Heiligen haben abgenommen. Wo sind die Heiligen? Wir haben so und so viele Pastoren, so und so viele Bischöfe, so und so viele Evangelisten, so und so viele Prediger. Aber wo sind die Heiligen? Die Heiligen haben abgenommen und die Scheinheiligen haben zugenommen. Das ist der Fakt. Psalm 12, Vers 2. Herr, hilf, das war schon im Alten Testament beim David. Herr, hilf, die Heiligen haben abgenommen und Gläubige sind nur noch wenige unter den Menschenkindern. Wie viele Gläubige haben wir noch in unserem Volk? Wir haben christlich. Aber die Gefängnisse sind voll mit getauften Christen. Gefirmten und glorifizierten Christen, verstehst du? Die sind voll. Es geht nicht darum, ob ich den Namen habe. Sind wir auch immer. Du kannst leicht Schneider heißen, aber wo in der Schneiderei keine Ahnung haben. Nicht aber einen Knopf annähen kannst du, wenn es drauf ankommt. So, da steht nichts in der Bibel, wenn du liest die Bibel, dass große Erweckungen kommt, Massenbekehrungen kommt. Ich habe gestern euch gesagt, Geschwister, lasst uns den Blödsinn aufhören. Herr, bekehre meine Nachbarn. Und Herr, bekehre die Heiden. Bekehre die Türken. Bekehre die Moslems. Bekehre sie. Nein. Weißt du, nicht die Moslems müssen sie bekehren. Weißt du, wir beten, dass die, wie wir werden. Verstehst du? Dass sie unser Format annehmen. Dass sie unser Gebete sprechen. Aber der Herr will, dass du dich bekehrst. Was ich habe gestern euch erzählt. Das ist so schrecklich. Weißt du, ich habe gedacht, ich muss für die Leute beten. Was Gott mir gesagt hat und gezeigt hat, was beim Beten passiert, ich habe mich erschrocken, bei mir passiert, wenn ich bete, passiert gar nichts. Ich werde verändert. Ich bekomme Abstand zu den ganzen Sachen. Ich sehe die Sache ganz anders. Ich sehe die Dinge mit den Augen Gottes. Das ist, was passiert, wenn ich bete, Herr, verändere. Der verändert dich. Und er gibt dir die Erweckung. Da sagst du, mein Gott, ich kann gar nicht mehr schlafen. Da wirst du unruhig, nervös, drehst dich von einer Seite auf die andere Seite. Da wirst du wach. Hier heißt es weiter. Markus Kapitel 13, Vers 20. Und wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, das ist die Endzeit, in der wir gerade leben, würde kein Mensch selig werden. Aber um der Auserwählten willen wird die Zeit, die Tage verkürzt. Das ist, was der Herr macht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe den Eindruck, das geht. Irgendjemand stellt an unsere Uhren ran. Versteht? Die Zeit, die eilt so dahin. Guck mal, jetzt haben wir schon bald Weihnachten. Jetzt muss man schon Weihnachtsgeschenke einkaufen. Was? So schnell, wie schnell vergeht die Zeit? Ja, wie schnell vergeht die Zeit? Wo sind die Jahre geblieben? Wo ist die Zeit geblieben? Wo ist deine Jugend geblieben? Deine Kindheit geblieben? Und wir rasen so dahin durch den Kosmos. Und hör mal, mit Erweckung, sei sehr vorsichtig. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 18. Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird denn der Gottlose und Sünder bleiben? Der Gerechte, der Gläubige, der gottesfürchtige Mensch. So, wo willst du diese Bibel hinstecken? Verstehst du? In Lukas Kapitel 23, Vers 29 heißt weiter. Denn siehe, es wird eine Zeit kommen, in der man sagen wird, selig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren haben und die Brüste, die nicht gesäugt haben. Dann werden sie anfangen zu sagen und zu schreien, Berge und Hügel fallt über uns. Die Erlösung kommt. Halleluja. Die Erlösung kommt. Die Erlösung der Kinder Gottes. Und die werden schreien, Berge und Hügel fallt über uns und bedeckt uns. Denn wir fürchten uns von dem, der uns fürchtet. Und dann heißt es weiter, denn wenn man das am grünen Holz schon tut, was soll das dürre Holz? Verstehst? Das Gericht fängt am Hause Gottes an. An der Gemeinde, am Volk Gottes. Es ist doch schockierend, was Jesus hier verkündigt. Von wegen Wellness. Massenbekehrung, Zeichen und Wunder. Nichts von dem steht in der Bibel. In der Endzeit wird es nicht Verfolgung geben, es wird Verführung geben. Hütet euch vor den falschen Propheten. Weißt du, da wirst du schockiert sein. Und was haben die Leute schon alles versprochen? Ich bin schon 50 Jahre Pastor. Und wie viele Einladungen habe ich bekommen zur Feuerkonferenz, zur Heiliggeistkonferenz, zur was weiß ich, Wunderkonferenz und ach. Und von dem ganzen Zeug, was da versprochen worden ist, da sind die Leute nur verheizt worden und verrückt gemacht worden und passiert ist nichts. Da kamen Leute, bekannte Persönlichkeiten, die Juden werden durch Deutschland kommen, aus Russland und so weiter. Kein einziger Jude ist durch Russland nach Israel gegangen. Die sind gleich direkt nach Israel gegangen. Und heute sitzen noch manche von diesen frommen christlichen Geschäftsleuten auf ihre Konservendosen. Ich könnte euch ein paar Namen nennen. Die haben große Scheunen gekauft, damit die armen Juden, wenn sie kommen, damit sie schnell durchgeschleust werden können, damit wir sie ernähren können. Vergiss den ganzen Schmarrn. Wo sind die gewaltigen Durchbrüche? Die großen Geistesausgießungen und Salbungen, was im Prophet Joel 3 verheißen sind, was sie da versprochen haben. Das Christentum verkommt mehr und mehr. Ist noch viel, viel schlimmer, die ganze Geschichte. Bis dahin ist nur viel Geld geflossen. Aber passiert ist nicht viel. Stattdessen kam in diesem Land Spaltungen, Abfall vom Glauben, Weltlichkeit jeder Art und Form. Und weißt du, was die Bibel sagt? Der Abfall muss zuerst kommen, bevor der Herr kommt. Ich will nur sagen, die Arbeit der Erlösung. Aber wenn das alles anfängt, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Halleluja. Denn du weißt, jetzt passiert es gleich. Weißt du, eine Sekunde vor Mitternacht, da passiert es. Da blast der Engel die Posaune. Weißt du, die Gerichte Gottes stehen vor der Tür. Und wir müssen bereit sein, wir werden geschüttelt, damit wir nicht verpennen die Stunde. Die Passanacht, die Nacht des Auszugs der Kinder Israel, war die dunkelste Nacht überhaupt. Verstehst du? Die saßen da und plötzlich geht ein Geschrei durch Ägypten. Jede Familie verliert die Erstgeburt. Nur die, die sich wirklich an das Wort Gottes gehalten haben, die das getan haben, was der Herr gesagt hat, Blut verstreichen an der Tür. Die Reiter stehen schon am Horizont, meine Brüder und Schwestern. Die Engel haben schon ihre Werkzeuge und ihre Posaunen poliert. Und weißt du, wir sollen hellwach sein. Der Herr kommt zu einer Stunde, wo wir es nicht meinen, wo keiner mehr über die Wiederkunft Jesu spricht. Ich werde nie vergessen, liebe Petrus war in meiner Gemeinde, der Pastor von Stockholm, von dieser Philadelphia-Gemeinde, und der hat erzählt, weißt du, wir Christen können uns manchmal ganz gewaltig irren. Er hat 1950 hat eine Konferenz in Stockholm geleitet für Pastoren, die Wiederkunft Jesu steht vor der Tür. Und alle kamen Pastoren zu dieser Konferenz aus der ganzen halben Welt, oder Europa zumindest, kamen auf dieser Konferenz, so hat er erzählt, der Herr kommt wieder, Israel ist wieder auf der Plattform 1948 gegründet worden, der Herr kommt bald, er steht schon vor der Tür. Und dann steht ein junger Bruder auf, geht nach vorne und sagt, ich möchte etwas sagen, ihr werdet alle schockiert sein, was ich euch sage, aber bitte hört mir zu, der Herr hat zu mir gesprochen, gerade so eben, während wir so hier über die Wiederkunft Jesu reden, der Herr hat mir gesagt, er wird nicht so schnell kommen. Das war 1950. Er wird nicht so schnell kommen. Dann sagt David Petrus, ich wäre am liebsten hochgesprungen und den vom Pult runtergeholt, aber es war einer meiner Brüder, ich muss ihn aussprechen lassen. Und dann habe ich ihm zugerufen, Bruder, erklär das. Erklär das, was du hier sagst. Jesus kommt nicht so schnell. Er sagt, wisst, in meiner Bibel steht, der Heilige Geist sagt mir, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, wo keiner rechnet, wo keiner glaubt, wo keiner denkt, wo keiner mehr bereit ist, verstehst du? Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und dann sagt, wir waren alle baff. Verstehst du? Die Wiederkunft Jesu steht vor der Tür. Ja, die steht vor der Tür. Und ich war auch so dumm. Ich habe auch solche Fehler gemacht, verstehst du? Wir sind alle zu fanatisch. Ich habe 1000 Plakate in Stuttgart verklebt. Jesus, komm bald wieder, eile, rette deine Seele. Bis ein Polizist hinter mir steht und sagt, was machen Sie da? Ich habe gesagt, Sie sehen, ich habe gerade plakettiert. Und bin nach Hause gegangen. Dieser Polizist ging mir nicht mal auf den Kopf. Jesus, komm bald wieder. Und dann sagt doch der Journalist, morgen, was ist heute Nacht in Stuttgart passiert, man kann nicht mehr geradeaus über die Straße gehen, überall diese gelben Plakate mit roter Schrift, Jesus, komm bald wieder, eile, rette deine Seele. Guck mal, preis dem Herrn. Und dann redet der Herr zu mir. Weißt du, Gott muss zu uns persönlich reden. Das ist, wie Gott an einem arbeitet. Wir müssen fanatisch werden, wir müssen verrückt werden, wir müssen verdreht werden, damit wir korrigiert werden, damit der Herr uns beschneidet. Dann hat der Heilige Geist zu mir geredet, Johannes. Jesus kommt bald wieder. Das ist eine Botschaft für die Gläubigen, nicht für die Welt. Nicht, dass du dich auf die Straße bringst. Jesus ist gekommen. Jesus ist mitten unter uns, wo zwei oder drei zusammenkommen. Mensch, was für Blödsinn erzähle ich den Leuten? Und Jesus kommt bald wieder, ist eine Botschaft für die Gläubigen, dass sie allezeit bereit sind. Denn wir wissen nicht, wann er kommt, zu welcher Stunde. Allzeit bereit sein. Tut seitdem plakatiere ich nicht mehr, Jesus kommt bald wieder. Und klebe auch keine Plakate oder Etik oder Buttons oder sonst was. Nein, ich möchte bereit sein, wenn Jesus wiederkommt. Und es kann schnell sein und es kann auch lange dauern. So, unsere Augen müssen geöffnet werden. Und das ist, wie Gott an einem arbeitet, wie er an mir gearbeitet hat. Meine Augen wurden geöffnet. Jesus kommt nicht so schnell. Er ist schon da. Halleluja. Er ist mitten unter uns. Durch den Heiligen Geist. Er ist schon gekommen. Das ist die eine Sache. Und er ist da, damit ich alle Zeit bereit bin. Und ja, auf ihn warte. Und der Herr kommt durch verschlossene Türen beim Thomas. Denk nur dran. Deine Augen werden geöffnet. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Gott arbeitet an uns, so arbeitet Jesus. Dem Herrn Jesus sind alle Leute weggelaufen, alle seine Jünger. Und dann fragt er sogar noch, wollt ihr auch weggehen? Ja, bitteschön, könnt gehen, wenn ihr wollt. Wollt ihr auch weggehen? Und dann geht er diesen Jüngern nach, den Emmaus-Jüngern. Redet einen Kilometer lang, den ganzen Sabbatweg, den sie da gehen, redet er mit ihnen und brannte nicht unser Herz. Und dann bricht das Brot und plötzlich gehen ihnen die Augen auf und sie erkennen, das war der Herr. Und dann rennen sie schnell zurück, der Herr ist uns begegnet, der Herr ist uns begegnet. Uns müssen die Augen geöffnet werden. Und das ist, was der Heiland macht. Er öffnet den Blinden die Augen, dass sie sehen, wer sie sind. Er öffnet das innere Auge. Das innere Auge, das Auge des Herzens, dass ich sehe, was alles noch drin ist, was noch alles verändert werden muss, was Gott noch bei mir alles noch machen muss. Brannte nicht unser Herz. Und der Teufel hat ihre Augen gehalten, die haben alles gesehen, aber nur sich selbst nicht gesehen. Nur sich selbst nicht gesehen. Sie hatten falsche Vorstellungen von Jesus. Und Jesus klärte sie zuerst mal auf dem Weg auf, aber das hat nicht gereicht. Erst dieses Brotbrechen, diese Gemeinschaft mit dem Herrn, diese innige Gemeinschaft. Und das war das Letzte, was die Jünger erlebt haben. Abendmahl, Brotbrechen. Und da haben sie sich erinnert, was der alles gesagt hat. Und von hier, von innen begann diese Veränderung bei den Jüngern. Und das ist, was Gott arbeitet. Er arbeitet an deinem Herzen. Einfach an deinem Herzen. Das ist Erweckung, das ist Aufbruch. Da passiert unheimlich viel. Wenn ich so Christen angucke, wie kamen wir rein? Ah, Herr, jetzt, ich gehe aufs Missionsfeld. Ich gehe auf die Bibelschule. Ich habe so viele Gaben und Talente, ich platze bald. Was ist passiert? Du kommst schön, ganz schön runter. Die 7 Jahre, verstehst du, die ersten 7 Jahre in deinem geistlichen Leben. Und das waren Zitterjahre. Verstehst du? Hast du so viel vorgenommen, so viel geplant und das immer weniger, je mehr du geplant, je mehr du gedacht hast von deinem Leben, was du alles so draus machen könntest, desto weniger ist geworden. Dass ich manchmal gedacht habe, lieber Gott, wenn du noch weiter an mir rumschnipselst, da bleibt von mir nichts mehr zu übrig. Da bleibt nichts mehr übrig. Jesus will dir dienen. Die Frage ist nur wie. Und dieser Frage möchte ich heute Morgen nachgehen. Er will dir die Augen öffnen. Zuerst mal für ihn. Für das Göttliche. Für seine Gegenwart. Wo ist Jesus gegenwärtig? Du wirst erschreckt sein, wo du Jesus findest. Du wirst Jesus nicht in der Kirche finden, beim Bischof. Du wirst Jesus nicht in irgendeinem gläubigen Menschen finden. Du wirst Jesus, bitte halt dich fest, in einem Lumpen finden. Hör mir zu. Wirst entsetzt sein. Wirst du entsetzt sein? Menschen, wo du denkst, nein, also dieser Süfki, dieser Drogensüchtige, dieser und so weiter, weißt du, der hat einen guten Kern. Jeder Mensch hat einen guten Kern. Und plötzlich, dass du diesen Armseligen liebst, denn die geladen sind zu der Hochzeit, die kommen nicht. Die kommen nicht. Die haben alle Entschuldigung. Ich habe ein Pferd gekauft, ich habe Ochsen gekauft, ich habe Auto gekauft, ich habe ein Häuschen gekauft, ich möchte jetzt mein Haus verkaufen wieder und so weiter. Verstehst du, die haben lauter nur Geschäfte im Kopf und entschuldigen sich. Und dann sagt Jesus, und in diesem Gleichnis erzählt, und dann geht er an den Hecken und Säulen an der Landstraße und nötigt herein, wen ihr findet, auf dass mein Haus voll wäre. Gottes Haus soll voll werden mit Lumpen. Entschuldigung. Mit Lumpen. Und genauso ist auch, dass wir anfangen zu missionieren. Ich weiß, wir haben da auch mal so, wie missioniere ich die Welt und so weiter, so einen Seminarkurs mal bekommen, als angeleitet auf der Bibelschule. Wir müssen auf die Leute achten mit den Hornbrillen, die sind gebildet, sind intelligente, verstehst du? Die und so weiter, die sollen wir erreichen fürs Reich Gottes. Aber der Herr, und der Herr hat wieder zu mir gesprochen, als ich dann rauskam, verstehst du, ich habe immer geguckt, wo sind die Leute mit der Hornbrille? Aber da gab es ganz wenige und von denen bin ich alle enttäuscht gewesen mit diesen Hornbrillen. Und dann habe ich eines gesehen, wen der Herr wirklich sucht. Wenn der Herr sucht, was nichts ist in der Welt, das hat sich Gott erwählt. Auch dass er zu Schanden mache, was etwas ist und sich einbildet und brüstet, ich bin's. Nicht der Starke. Gott sieht das Herz der Menschen an. Was glaubst du, warum die Menschen krank sind, süchtig sind, abhängig sind? Die sind nur, weil sie die Wahrheit suchen und weil sie ihnen niemand die Wahrheit sagt. So, weiter. Er öffnet uns die Augen für die Menschen, für seine Existenz. Und er öffnet das Auge für dich selbst. Wer bist du eigentlich? Zu was bist du da? Und er will dich von deiner geistigen und geistlichen Blindheit befreien. Das ist das große Werk, was Jesus tut. Du sollst die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Nein, verklärt zu dem Geiste. Oh, Halleluja. Parfümiert mit Weihrauch und Myrrhe. Weißt du, was der Herr will? Die Dinge so sehen, wie sie sind. Bei deiner Bekehrung, bei deiner Taufe, bei deiner Geistestaufe oder was auch immer noch gewesen war, bei diesem ABC des Glaubens, du bist sehend geworden. Das stimmt, das ist wahr. Aber weißt du, in der Bibel haben wir einen Blinden, der geheilt worden ist, da muss er zweimal geheilt werden. Und zuerst einmal, dann fragt Jesus, als das erste Mal passierte, was siehst du? Was siehst du? Oh Herr, ich sehe die Menschen wie Bäume. So wie die Kastanie, die Birke, verstehst du, Riesen. Das ist nur lauter Riesen. Ich sehe die Menschen wie Riesen. Diese Pastoren, diese Brüder und Schwestern, die im Heiligen Geist, Entschuldigung, quasseln oder sonst noch was machen. Das ist, und singen und loben und so weiter. Nonstop die Bibel lesen. Ich sehe die Menschen wie Riesen. Dann sagt der Herr, komm mal her. Ich muss dir deine Augen nochmals öffnen. Und dann macht er die Augen auf und sagt, was siehst du jetzt? Ich sehe die Menschen wie alle Menschen. Das ist ein großes Geheimnis, was da passiert. Wir sehen die Menschen als Heilige, so in Talar, im Fernsehen, Joyce Meyer, verstehst du, oder viele andere Evangelisten und Pastoren. Wir sind begeistert, fasziniert. Aber bitte jetzt halt dich fest, was ich im Rhetorikunterricht gelernt habe. Da sitzen wir da, wir sollen sprechen lernen und mutig sein beim Sprechen und genau exakt reden. Dann sagt der Rhetoriklehrer, dieser Professor sagte, meine lieben Schüler, ich möchte euch eines sagen, der erste Grundgedanke ist, wenn ihr anfangt zu reden vor eurem Chef, vor Vorgesetzten und so weiter, stellt euch den Mann oder die Frau in Unterhosen vor. Ja. Stell du den Mann, die Frau in Unterhosen, stell du den Heiligen in Unterhosen vor. Nackt, bloß, jämmerlich und elend. So sagt uns die Bibel. Da sagst du, nein, das kann doch nicht möglich sein. Ja. Du sollst die Menschen so sehen, wie sie sind. Wie sie sind. Einfach. Nicht wie Bäume, sondern die Realität sehen, wie sie tatsächlich sind. Geöffnete Augen sind im Leben so wichtig. Sonst rennen wir jedem falschen Propheten nach und glauben jeden Schwindel, werden verführt und manipuliert. Und dergleichen. Weißt du, Jesus will uns dienen. Und er will zuerst einmal, dass wir ihn sehen. Dass wir ihn sehen. Das Erste, was du sehen solltest, ist Jesus. Und wenn du Jesus gesehen hast, dann kannst du alles andere in deinem Leben verkraften. Der Johannes in der Offenbarung, er sah als erstes Jesus. Diesen alten, mit weißen Haaren, Augen wie Feuerflamme. Ein flammendes Schwert geht von ihm aus. Er sieht Jesus. Und dann kann er den Antichristen sehen. Und der Antichrist kommt ganz schön in Rüstung, auf dem weißen Rösslein. Das ist der, ja, und jetzt siehst du richtig, jetzt kannst du den falschen Propheten ganz richtig einschätzen. Zuerst musst du Jesus sehen, denn dann kannst du alles andere vergleichen, kannst sagen, passt das oder passt das nicht. Er öffnet uns die Augen, dass es Jesus ist. Jesus will uns dienen, dass wir den Vater sehen. Den guten Vater, den liebenden Vater, den barmherzigen Vater, den gnädigen Vater. Und Gott will uns die himmlische Herrlichkeit zeigen, diesen himmlischen Glanz. Ich werde in den nächsten Tagen darüber sprechen. Weißt du, Herr, öffne dem Knaben die Augen, diesem Schüler, diesem Prophetenschüler, öffne ihm die Augen, dass er sieht, dass bei uns mehr sind als bei denen draußen, die uns belagern, auch wenn die Horde noch so groß ist. Du musst vorstellen, es waren 80.000 Soldaten draußen, was das für eine Armee ist, da dröhnt die Erde, wenn die marschieren. Aber öffne ihm die Augen, dass er sieht. Dann lebst du ganz anders, da benimmst du dich ganz anders. Und was sieht er? Ein Berg voll feuriger Rosse von allen Seiten und gibt mich der Herr. Und dann brrrr, verstehst? So haben sie gerattert. Ein Berg voll feuriger Rosse. Was der wirklich gesehen hat, mit Kanonen, verstehst? Sowas gab es früher nicht, nur Pfeil und Bogen. Verstehst du, aber plötzlich ein Berg voll feuriger Rosse. Da wird Feuer gespuckt. Scharf geschossen. Herr, öffne ihm die Augen. Warum? Weil der Mensch blind ist durch die Religion. Mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Wir sind immer so einseitig programmiert. Besonders die religiösen Menschen, die Schriftgelehrten, die sehen nur das Äußere, aber sie sehen nicht, was Gott sieht. Und was man sehen sollte, Jesus öffnet uns die Augen, dass wir glauben können, dass wir fassen können, dass wir darauf eingehen können. Und das, was du nicht siehst, wirst du auch nicht bekommen. Deshalb wir müssen und brauchen unbedingt geöffnete Augen, damit wir die Segnungen des Himmels bekommen, die Gnade Gottes erleben. Er öffnet uns die Augen. Und jetzt bitte für mich selbst. Für mich selbst. Bruder, mal tu das. Die Frage ist, wie siehst du dich selbst? Wie siehst du dich selbst? Jeremia Kapitel 1, Vers 6. Dieser Prophet sagt, ich bin jetzt nur ein Kind. Verstehst du? Ich bin nur ein hilfloses Kind. Wie siehst du dich selbst? Ich kann nicht sprechen, sagt er. Ich bin nicht reif. Ich bin noch gar nicht so weit. Ich bin geblendet. Ich bin nur ein Kind, nur ein Jüngling, noch gar nicht reif. Sehe dich, wie Gott dich sieht. Das ist das echte, wahre Sehen. Wie sieht Gott dich? Er sieht dich nicht als Kind. Er sieht dich nicht als Schwächling. Er sieht dich nicht als unterentwickelt. Er sieht dich schon in der vollen Statur. Und wenn du einmal, Bruder, Schwester, wenn du einmal dich am Thron Gottes sehen würdest, da würdest du dich ganz anders benehmen. Da bist du nicht dieser Pucklige oder Pucklige Tante oder Mann, der am Stock lädt und zittert oder im Rollator läuft oder im Rollstuhl sitzt. Da siehst du als stolzer, kräftiger Jüngling, brennend, heiß, glühend für den Herrn. Verstehst? Hab einen Blick, mal eine Vision. Sehe dich, wie du am Thron Gottes bist, zu Recht in der Majestät des Herrn. Nicht nur Jesus sehen, sondern du sollst dich auch selbst sehen. Wo du bist, wo dein Platz ist. Wir werden mit Christus regieren. Und unser Wandel ist im Himmel, steht. Verstehst du, aber das sehen wir nicht mit verblendeten Augen, mit dem grauen Star, geistlich. Weißt du, für Gott ist es egal, was du jetzt bist. Und ich möchte dir ein paar Wahrheiten sagen. Bitte verstehe. Ich habe eine schwere Zunge. Ich bin zu jung, Herr, ich tauge nichts. Gott sieht dich nicht so, wie du bist. Wie du dich siehst. Er hat ganz andere Maßstäbe. Oh Herr, ich bin so nutzlos, wir waren unnütze Knechte. Nein, du bist in dieser Welt nutzlos. Aber du bist ein treuer Knecht. Du warst im Wenigen treu und hast über das Wenige ja, residiert und geherrscht. Wenn du Jesus siehst, dann vergisst du alles andere, was um dich herum passiert. Das interessiert dich nicht mehr. Oh, ich habe meinen Herrn gesehen. Und dann siehst du dich selbst neben Jesus. Halleluja. Und das Herz wuppert und klopft. Und Gott ignoriert hier die Sprüche von Jeremia. Sage nicht, ich bin zu jung, ich bin zu unbrauchbar, nutzlos und so weiter. Widersprich mir nicht. Ich weiß, was ich tue. Gott konnte die Jungfrau Maria nehmen, die vielleicht 12 Jahre alt war. Und der liebe Gott konnte die alte Omi nehmen, Sarah, dass sie auch ein Kind kriegt. Verstehst du? Der eine hatte Mann und der andere hatte keinen Mann. Und da passiert das Wunder. Weißt du, bei Gott sind diese Dinge kein Problem. Herr, ich bin nutzlos. Gott schaut ganz anders auf deine Qualifikationen. Er sieht das Herz an. Und er macht dich reif. Er gibt das richtige Sehen, das richtige Verstehen. Er schenkt dir die Gnade. Wenn Jesus dir die Augen öffnet, dann kann der Teufel dir nichts mehr unterschieben und unterjubeln. Unwürdig. Von wegen. Da weißt du, ich bin gerecht gemacht durch das Blut Jesu Christi. Und das ist das Letzte, was passiert. Das Blut an deiner Haustüre, an deiner Herzenstür. Wenn der Teufel, dieser würdige Engel, das Blut sieht, muss er an dir vorbeiziehen. Da kann er dich nicht mehr belügen. Da muss er zu den Ägyptern gehen. Dort siehst du, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, dann siehst du, der Herr ist mit mir, dann werde ich nicht belastet. Ich sitze da, der Engel geht vorbei und ich höre schon die Schritte, wie er da vorbeigeht und versucht, oh nein, hier, dieses Haus ist ein heiliges Haus. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist, was der Herr Jesus bewirkt, dass der Herr Jesus dein Haus gläubig macht. Und weißt du, was das Haus ist? Nicht zuerst deine Familie. Das bist du. Du bist der Tempel Gottes, dein Leib, sagt uns die Bibel. So, nur nebenbei, ich habe so viel zu sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich da durchkomme, aber ich versuche es auf jeden Fall. In Johannes Kapitel 20, Vers 29, hier ist der Herr spricht zum Thomas, dieses geistliche Sehen, dieses offenbarte Sehen. Du glaubst, Thomas, weil du mich gesehen hast, aber selig sind all diejenigen, die glauben und doch nicht sehen. Und doch nichts fühlen. Und doch nichts verstehen. Und trotzdem glauben, ja Herr, dein Wille geschehe. Dieses prophetische Sehen und geistliche Sehen. Weißt du, es gibt zwei verschiedene Seharten. Glaube kommt aus dem Hören und ja Herr, du hast recht. Dein Wort ist die Wahrheit. Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte werden nicht vergehen. Jesus öffnet die Augen und das ist sein Dienst, dass du siehst. Herr, geh von mir. Ich bin nackt. Herr, geh von mir. Ich habe unreine Lippen. Herr, geh von mir. Wenn du es plötzlich merkst, und dann ist es, was der Herr dir wieder neu geben kann, dich neu ausrüsten kann. Durch ihn siehst du den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Jesus hilft dir, sich selbst zu entäußern. Also das ist nämlich, weil er den untersten Weg ging und er hilft dir, unsichtbar zu werden, unscheinbar unterzutauchen, demütig zu werden. Und dann, erst wenn du unsichtbar bist, siehst du Gott. Das ist merkwürdig, weil Gott ein verborgener Gott. Du musst dich auch in seine Lage versetzen, auch unsichtbar werden. Entschuldigung. Du musst es einfach in einem anderen Licht ihn sehen. Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Kein normales Licht. So, du musst abnehmen, von der Bildfläche verschwinden, damit die Herrlichkeit Gottes für dich sichtbar wird. Einfach untertauchen, sich auflösen. Wenn du dich auflöst, geistlich, dann fängst du an, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Philipper 3, Vers 12. Nicht, dass ich schon ergriffen hätte, sagt Paulus, oder schon vollkommen wäre. Ich jage nach wohl diesem vorgestreckten Ziel, weil Christus mich ergriffen hat. Das ist seine Arbeit. Er hat mich schon am Schopf gebracht. Na du das, jetzt geht's raus aus Berlin, aus Deutschland, aus Europa, aus der Welt. Verstehst du? Er ist es, weil der Herr uns ergriffen hat. Meine Brüder, ich schätze mich nicht, noch nicht so ein, Paulus war wirklich sehr weit im geistlichen Leben, ich schätze mich nicht so ein, als ich ob ergriffen hätte. Ich bin ergriffen. Ich bin ergriffen. Und eines sage ich euch, sagt er, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung in Jesus Christus. Ich strecke mich aus. Jesus will uns in dieser Art und Weise dienen, dass wir von Gott ergriffen sind. Bei der Bekehrung und der Taufe und so weiter sind viele stecken geblieben. Sie gehen nicht mehr weiter. Sie haben die Richtung verloren. Wie geht es jetzt weiter, Brüder? Pastor, kannst nicht den Willen des Herrn erfragen oder suche ein Wort Gottes für mich? Nein, wir sollen selber herausfinden, immer auf dem Weg kontinuierlich Schritt für Schritt weitergehen. Und wenn wir auf der Stelle stehen und mal warten müssen, dann müssen wir auf der Stelle stehen. Würden wir uns nicht bewegen, dann würden wir steif werden. Deshalb, wenn du ein Wanderer bist, in die Berge gehst, dann wenn du irgendwo mal stehen musst an der Ampel, dann, ich sehe manchmal meine Jogger, verstehst du, die stehen da und die rennen auf der Stelle. Verstehst du, ja. Damit sie nicht steif werden. Wenn wir steif werden, fangen wir an zu rosten und zu rasten. Er will unser Leben, unseren Horizont erweitern. Nach der Bekehrung geht es weiter. Weißt du, das ABC muss abgehakt werden, Hebräer 6. Und lass uns fortfahren. Der Herr Jesus nimmt uns auf die weite Reise. Wir sind errettet. Und jetzt plötzlich, wir sind ja splitternackt noch. Und dann zeigt er uns, was noch alles fehlt. Du brauchst jetzt ein Nachthemd, ein Unterhemd, und du brauchst Stiefeln. Du brauchst ja Rüstung, du brauchst einen Helm. Ja, du brauchst all das. Und so wirst du ausgerüstet, diese geistliche Waffenrüstung. Er will uns dienen, er sagt, das ist hier und das ist dort. Und das erlernst du so und so, damit du deine Zeit nicht vergeudest und verspielst. Wir haben noch so viel zu bringen und zu geben. Deshalb, wir sollen jetzt tanken. Wir wissen nicht, wie lange noch die Reise geht, wo die nächste Tankstelle ist. Wenn dir die Augen geöffnet sind, dann, und das war bei mir, als Gott mir die Augen öffnete, für mich, es war bei mir, als wenn er mich Pferd getreten hätte, einen Schlag getroffen hätte. Ich habe gesagt, lieber Gott, ich dachte, ich wäre schon so weit. Kennst du Jesus? Da bin ich fast wie gelähmt gewesen im Bett. Ich wäre froh, ich wäre der Mann nie begegnet. Ich hätte weiter plappern können, kennst du Jesus? Und Leute auf der Straße ausfragen. Weißt du, wir denken oft, ich bin schon so weit. In jedem von uns steckt ein Pharisäer. Lass uns ganz ehrlich sein. Nein, wir sind keine Juden, aber in jedem von uns steckt ein Pharisäer. Was macht der Heiland noch? Was macht er noch? Er hilft uns zu vergeben, großzügig zu sein, zu vergessen, innere Heilung. Um das geht es. Dass wir geheilt werden am inwendigen Menschen, dass wir wieder normal werden, dass wir wieder unsere Bestimmung erreichen, die wir vor Gott hatten, dass wir wieder Gärtner werden. Wie Adam und Eva, sie haben den Garten bebaut, bepflanzt und begossen, bearbeitet und geguckt, aha, die Palme wächst, das ist wunderbar. will, dass wir seine Werke tun, sein Geschäft treiben. Dazu ist, und der Heilige zeigt uns, wie man das macht. Machen müssen wir natürlich selber. Wie man Fische fängt, wirft das Netz aus. Auch wenn ihr nichts gefangen habt die ganze Woche. Aber wirft das Netz aus. Wir sind erwählt. Und das ist das große Thema der Bibel. Wir sind erwählt. Über 250 Mal steht in der Bibel, dass wir erwählt sind. Die meisten Leute trauen sich gar nicht mehr darüber reden, weil eins der Adolf Hitler geglaubt haben, wir sind das auserwählte Volk. Wir sind schon vor 2000 Jahren von Gott erwählt, vor Grundlegung der Welt. Hat es noch Hitler nicht gegeben, die Juden nicht gegeben, noch niemand gegeben. Hat Gott uns erwählt. Verstehst? Dass wir die Taten Gottes verkündigen. Wir sind für einen ganz bestimmten Zweck da. Epheser Kapitel 1, Vers 11. Vor Grundlegung der Welt. Gott arbeitet planmäßig, Stück für Stück. Und manchmal muss Jesus zu uns kommen. Niemand konnte den Mann auf der anderen Seite von See Genezareth binden in Gardara. Niemand konnte ihn binden. Er wurde in Eisenketten gelegt, er hat sich zerrissen. So gewalttätig war er. Bis Jesus kam. Und wo Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen. Halleluja. Wird Satans Macht gebrochen. Jesus löst, und das ist, was Gott mir für heute Morgen als ein Stück Botschaft gegeben hat, für irgendjemand, weiß ich nicht, wer es braucht. Jesus löst unlösbare Fälle. Jesus löst unlösbare Fälle. Lass uns zusammen sagen, Jesus löst unlösbare Fälle. Ich bin vielleicht auch so ein unlösbarer Fall und du bist auch ein unlösbarer Fall. Er löst unlösbare Fälle, unlösbare Geschichten, unlösbare Dinge. Weißt du, er will was aus unserem Leben machen. Wir sind von Gott bestimmt, zu was Bestimmten neben Christus zu regieren. Und wir sind bestimmt, und Gott, Jesus zeigt uns, wie ich Selbstkontrolle, wie lege ich das ab und so weiter. Auch wenn der Teufel mir keine Ruhe gibt, und ich lerne zu widerstehen, dem Bösen Nein zu sagen. Und weißt du, wir sind gute Ja-Sager, aber wir sollten auch lernen, Nein zu sagen. Das steht in der Bibel. Jesus hat dreimal gesagt, Nein, Nein, Nein. No, nett. Und was weiß ich. Ja, da ist man nicht so nett, wenn du Nein sagst. Da bist du nicht gleich beliebt und anerkannt und gleich groß gesehen. Aber er musste lernen, dem Teufel Nein zu sagen. Weißt du, ich will etwas sagen, das wird dich schockieren. Ich will dir sagen, wo der Teufel sitzt. Weißt du, der Teufel war nicht, der neben Jesus herlief und sagte, Jesus, mach die Steine zu Brot. Der Teufel lief nicht neben Jesus und sagte, Jesus, spring runter. Der Teufel lief nicht neben Jesus und sagte, Jesus, fall nieder, mach einen Knicks und bet mich an und ich will dir alle Reiche dieser Welt geben. Soll ich dir sagen, wo der Teufel bei Jesus war? Im Herzen. In dem Körper von Jesus, meine Lieben. Das mag dich entsetzt sein, aber Gott hat es mir offenbart. In seinem Herzen. Und er musste diesen Feind, denn er war Fleisch und Blut, und er musste diesen Teufel besiegen. Und auch als der Petrus nachher kommt und sagt, Herr, das widerfahre dir nicht. Weißt du, was er sagt? Satan hinter mir. Kann ich mit dem Puckel runterrutschen. Verstehst du? Satan hinter mir. Das ist es. Das war, und deshalb, wir leben, wir kämpfen manchmal in eine falsche Richtung. Und wundern uns, warum wir so viele Schwierigkeiten haben. Ich erzähle euch diese Legende. Natürlich, meine Erfindung ist das. Da geht ein Ritter und kämpft in Richtung Süden und schlägt sich da durch und was kommt nach Hause und verbeult, verstaubt. Und dann fragt sein Herr, wo warst du heute? Dann sagt er, ich habe im Süden gekämpft. Oh, ich habe alles niedergemetzelt, was ich konnte. Dann sagt er, wie bitte? Im Süden? Da habe ich keine Feinde. Aber jetzt wirst du welche haben. Verstehst du? Jetzt wirst du welche haben. Und wir machen selbst uns die Hölle heiß. Weil wir falsch gelehrt sind. Immer noch da irgendwas vom Himmel her. Satan wird alles versuchen, um dich klein zu kriegen. Und wir müssen sagen, nein, nein, danke, nein, wir brauchen nicht. Ich muss das nicht alles kaufen, was mir angeboten wird. Nein. Und wir müssen natürlich Ja zu Jesus sagen. Und das ist auch ein großes Grundstück, dass wir Ja zu Jesus sagen. Er hat das gute Werk in uns angefangen und er wird in uns das gute Werk vollenden. Halleluja, preis dem Herrn. Ganz schnell noch die Botschaft, die mir noch auf dem Herzen liegt, die ich noch schnell loswerden will heute Morgen, ist die Fußwaschung. Johannes 13. Weißt du, Jesus schürzt sich plötzlich. Das ist Jesus, er will uns dienen. Jesus will uns dienen. Er nimmt seine Schürze und so weiter und fängt an, die Füße zu waschen. Ja, der Johannes, der braucht, der hat es nötig gehabt. Der Thomas braucht es auch. Und all die anderen, die haben es auch nötig. Aber jetzt kommt er zu Petrus. Und weißt du, dieser schlaue Petrus, was da passiert? Herr, du sollst mir nicht die Füße waschen. Und weißt du, was der Herr Jesus sagt? Wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du kein Teil an mir. Verstehst du das, was das heißt? Da ist eine Botschaft drin. Du hast kein Teil an mir. Wenn ich dir die Füße nicht wasche, hast kein Teil an mir. Hast mit mir nichts zu tun. Hast mich nicht verstanden. Lebst in der Mond. Entschuldigung. Das alles ist, hast kein Teil. Wenn ich dir die Füße nicht wasche, Thomas, Petrus, dann sind wir nicht eins. Ich bin gekommen, um zu dienen. Und die Bibel heißt es, das Menschensohn ist nicht gekommen, um zu herrschen und sie bedienen zu lassen wie ein König. Wir besingen jetzt von Jesus, du bist der König. Aber das ist nicht der Fall. Er ist unser Diener. Der Größte unter euch sei euer aller Diener. Ist nicht der Pastor. Ist nicht die Schwester, die putzt. Ist nicht der und so weiter. Es ist Jesus, der unter uns ist, in unserer Mitte, der uns die Füße wäscht. Und wenn er uns die Füße nicht waschen darf und kann, dann haben wir keinen Teil an ihm. Als ich das begriffen habe, war entsetzt. Weißt du, war schockiert. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, diesen Sklavendienst verrichtet. Und die Füße damals waren nicht so sauber wie heute. Verstehst du? Die liefen in Sandalen und die Straßen waren nicht sauber. Da hat jeder seinen Dreck auf die Straße geschüttet. Nachttopf, alles so miteinander. Weißt du, die glaubt doch nicht, dass die Straßen picobello waren, so sauber wie hier, dass du von der Straße essen könntest. So waren sie nicht. Füße. Das ist ein intimer Körperteil. Füße. Viele schämen sich, ihre Füße zu zeigen. Wie auch immer, aus welchem Grund auch immer. Ich werde nie vergessen, unser alter Bruno in der Gemeinde, mit über 90 ist er heimgegangen. Wir haben Fußwaschung in der Gemeinde gehabt. Und dann sagte Bruder Matthäus, ich muss dir was sagen. Meine Füße sind blau, schwarz. Verstehst du? Ganz schwarz. Sei nicht entsetzt. Ich kann damit leben. Verstehst du? Und schwarze Füße von unserem Bruder, der wahrscheinlich Diabetes hatte oder was auch immer gewesen ist. Und die Füße, weißt du, als Hühneraugen, verstehst du? Oder die Füße, irgendwelche Verkrümmungen, Verzerrungen. Man sieht den Füßen oft gar nicht an, weißt du, wir haben tolle Schuhe, lackiert. Aber der Herr Jesus sagt, deine Füße, zieh deine Schuhe aus, Moses. Du stehst auf dem heiligen Boden. Jesus rührt die Füße an, auch die kaputten Stellen, die schmutzigen Stellen, die wäscht er. Sein Jemand, Jesus will uns dienen, das ist meine Botschaft. Simon Petrus, du weißt nicht, was du sagst, was du redest. Herr, nein, nicht meine Füße. Und dann, als der Herr ihm sagt, du hast keinen Teil an mir, dann wasch mich ganz, Herr Jesus. Schütt die ganze Kanister über meinen Kopf, ich möchte ganz gewaschen werden. Weißt du, von einem Extrem zum anderen. Aber der Herr sagt, es reicht schon, wenn du die Füße wäschst. Da, wo du die Welt berührst, die Erde berührst, die Straße berührst. Wenn ich dir die Füße nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Dann hast du keinen Anteil an mir. Weißt du, wenn du dich von mir nie dienen lässt, Petrus, wenn du dich von mir nie dienen lässt, also kein Teil an mir, das ist eine Botschaft. Der Herr Jesus will uns dienen, in Niedrigkeit, auf ganz anderer Ebene uns begegnen und an unserem Schicksal teilnehmen, unter uns zu leben. Das ist, was der Herr Jesus wollte, einer von uns zu sein. Wir singen ein schönes Lied, Emmanuel, Emmanuel. Weißt du, was Emmanuel heißt? Gott mit uns. Gott mit uns. Jesus will unter uns sein und wenn er uns nicht dienen darf und kann, nein Herr, mir nicht die Füße waschen. Jesus will Gemeinschaft haben, eine innige Gemeinschaft, Fußmassage, verstehst du? Füße waschen. Er hat sie getragen, die Kleingläubigen und so weiter, als Sklavendienst verrichtet. Er will uns dienen. Erlauben wir Jesus, er uns dient. Herr, mach du, was du machen willst. Du hast einen Plan mit meinem Leben. Du weißt es. Du weißt, was gut für mich ist, was nützlich für mich ist, was ich brauche, was nötig ist. Mach das. Zeig mir es. Sag mir, wir wollen zusammen arbeiten, kooperieren. Gott möge uns helfen, dass er uns dienen darf und kann, dass wir es erlauben. Herr, ich ziehe meine Füße, meine Sandalen aus. Jetzt kannst du mir dienen, Herr. Und wir möchten natürlich, Meister, 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 ich will was für dich tun. Nein, Bevor wir anderen dienen, muss Gott uns zuerst gedient haben. Und wenn Gott uns nicht gedient hat, lass die Finger von den anderen. Dann machst du nur Murks. Uns muss er zuerst dienen. Petrus, du brauchst das. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort, dass du uns zeigst, um was es geht, was der wahre Gottesdienst ist, dass du uns begegnest, dass du uns die Füße wäschst, dass du auf unsere Ebene herabkommst und mitfühlst mit uns, mitleidest, mitkämpfst mit uns, mitgehst mit uns, die Füße lieblich werden und Frieden bringen und eine gute Botschaft verkündigen. Herr, du heiligst unsere Füße und du schenkst uns Gnade. Halleluja, Halleluja. Herr, lass uns offen sein für dich. Mach, was du willst, wie du willst. Du bist der Gärtner. Herr, du bist der Gärtner. Wir sind nur der Weinstock. Du beschneidest uns, du bearbeitest uns. Du zeigst uns, was wichtig und unwichtig ist. Und wir möchten Nein zum Satan sagen und Ja zu dir, Herr Jesus. Noch viel, viel mehr, noch viel inniger, noch viel ergebener. Ja, Herr. Amen.